Also oftmals ist es so diese Erwartungshaltung von, ich muss irgendwie allen gerecht werden. Ja, also gerade eben, ich arbeite halt wirklich mit Frauen zusammen, die sehr hohe Ansprüche an sich haben, auch in allen Lebensbereichen. Ja, also die wirklich sagen, ich will eine gute Mutter da sein, ich will für meine Kinder da sein, aber auch für meinen Partner und ich möchte aber auch beruflich mich entwickeln können und da eben am besten noch in allen Bereichen mehr als 100% geben. Ne? Also so 150% sind bei den Frauen, die zu mir kommen, eigentlich Realität. Und ich frage mich immer, wie schaffst du das eigentlich noch zu schlafen? So, es ist wirklich manchmal, wenn ich so denke, okay, das klingt nach sehr viel.
Christine Arndt ist mittlerweile wirklich eine langjährige Weggefährtin, weil sie mit ihrem Bonusvortrag zum Thema Perfektionismus beim Abnehmen mein VIP-Coaching als festen Bestandteil wirklich bereichert seit einigen Jahren. Und Christine ist Life- und Business-Coach und unterstützt Menschen dabei, blockierende Überzeugung und unangenehme Gefühle zu transformieren. Und unser heutiges Thema hat damit echt viel zu tun, denn wir wollen heute mal gemeinsam darauf schauen, welche Rollenerwartungen die Frauen eigentlich auch im Jahr 2026 noch unterliegen und wo die eigentlich herkommen. Und vor allen Dingen natürlich, wie diese den eigenen Abnehmweg blockieren können. Und das wird super spannend, das kann ich dir versprechen. Und von daher gebe ich jetzt einfach direkt rüber ins Interview. Ja, und hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Und das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de. Und ich freue mich, dass du heute da bist.
Christine, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, danke schön, Dirk, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Und heute ist, wenn wir das aufzeichnen, ein wundervoller Frühlingstag. Also von daher könnte nicht besser sein.
Ja, finde ich auch. Das macht gleich was mit der Stimmung. Und du bist ja auch schon das zweite Mal hier. Wir haben ja auch eine spannende Folge zum Thema Perfektionismus aufgenommen. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Aber heute soll es ja um was anderes gehen, nämlich um das Thema Rollenerwartung an die Frau und auch über den Erwartungsdruck, der damit verbunden ist. Und was ich dich direkt mal zum Einstieg fragen würde, wenn du Rollenerwartung jetzt in einfachen Worten erklären solltest, sodass so jede Frau, die dir zuhört, denkt, ah ja, kenne ich. Wie würdest du denn das machen?
Und ich komme mal ganz kurz für eine Werbeunterbrechung rein und zwar zu einer super leckeren und einer, die mich wirklich freut. Es geht wieder um Ahead und du weißt schon, Ahead hat sich auf die Fahnen geschrieben, für uns leckere Snacks zu produzieren, die bei vollem Geschmack deutlich weniger Zucker haben als herkömmliche Produkte. Und du weißt, wie sehr ich die Proteinriegel liebe und du weißt auch schon, wie sehr ich ein Fan der Probierpakete bin, was den meisten aus meiner Community übrigens genauso geht. Und von daher freue ich mich halt eben heute ganz besonders, ein neues Proteinriegel-Probierpaket ankündigen zu dürfen in der Limited Edition. Das heißt, du darfst schnell sein und es ist das Fruity-Proteinriegel-Probierpaket. Was ist da drin? 4-mal der Strawberry-Joghurt-Riegel, 4-mal der Lemon-Cheesecake-Riegel, du erinnerst dich, den habe ich dir ja auch schon mal vorgestellt, und 4-mal der Dark-Choc-Raspberry-Riegel. Wirklich super, super leckere Proteinriegel und wie ich auch finde, passt die super gut zum Sommer. Also schlag dazu, wie immer mit meinem Code Abspecken, bekommst du natürlich den maximal möglichen Rabatt. Du findest den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt machen wir mit der Podcast-Folge weiter.
Also Rollenerwartung, das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt, ja, weil wir fühlen uns ja nicht, als ob wir eine Rolle haben, aber am Ende des Tages ist es so, dass wir ganz viele verschiedene Rollen haben, ja, also wir sind Frau, wir sind Mutter vielleicht, ja, sind Partnerin, aber auch immer noch Tochter, vielleicht auch Enkelin, ja, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, wir sind vielleicht Angestellte oder wir sind Selbstständige, also wir haben schon durchaus viele verschiedene Rollen im Laufe des Tages oder auch im Laufe des Lebens, die wir ausführen, auch wenn wir das gar nicht so bewusst merken, zu sagen, oh, jetzt switche ich irgendwie dazwischen, sondern es sind diese Zuständigkeiten, die wir vielleicht auch haben, diese unterschiedlichen Verantwortungen, die mit verschiedenen Werten und Erwartungen einhergehen.
Und ich dachte gerade so, ich glaube tatsächlich, diesen Rollen-Switch, den merken viele wahrscheinlich zwischen beruflich und privat. Ja, ne? Weil viele ja irgendwie sagen, beruflich bin ich das, privat bin ich das. Und wo du gerade so sagst, das entscheidet natürlich keiner aktiv so, aber dieser Switch passiert automatisch. Und ich glaube, da ist es ganz gut, ganz gut dann erkennbar irgendwie, dass ich dann natürlich zu Hause vielleicht nicht die Führungskraft bin oder die Assistenz oder welches berufliche Profil auch immer, sondern zu Hause bin ich dann vielleicht irgendwie jemand ganz anders und das fühlt sich dann auch so an. Ne?
Ja, definitiv. Also das kann so sein, ne? Weil gerade eben Beruf und Privat sind ja doch zwei sehr große Bereiche, die uns definieren. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich, ne, wenn ich vielleicht auf Arbeit schon in einer Führungsrolle bin, dass ich vielleicht dann auch zu Hause das Gefühl habe, ich muss das Zepter in der Hand halten. Ne? Also das kann auch sein. Deswegen, es muss nicht immer so sein, sondern es ist wie so häufig, es ist doch sehr, sehr individuell.
Ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch hinarbeiten. Wenn du mal bei dir guckst, dieser Druck, der aus so einer Erwartungshaltung entsteht, so auf deine letzten Monate, wann hast denn du das letzte Mal so für dich gespürt? Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern?
Also ich glaube, der Erwartungsdruck, das war im persönlichen Bereich tatsächlich gewesen. Das war letztes Jahr, als meine Großmutter, die war gestürzt und die brauchte plötzlich Unterstützung von der Familie, wirklich komplett Pflege, die wir übernehmen mussten. Und das war so ein Gefühl von, wow, jetzt bin ich so in meiner Rolle, zwar als Enkeltochter, aber ja trotzdem auch als Familienmitglied. Und da war eben so diese Erwartungshaltung von, wir schaffen das als Familie zu Hause. Ja, also wir hatten zwar Unterstützung, aber trotzdem war da so ein Erwartungsdruck auch irgendwie zu sagen, hey, okay, wir müssen jetzt für sie da sein. Es ist nicht, dass sie das ausgesprochen hat, aber das war trotzdem irgendwie, man hat das so unbewusst gespürt.
Mhm. Und das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie merkst du das? Ist das für dich ein Gedanke? Ist das ein Gefühl, was du hast? Ist das was ganz anderes? Woran erkennst du das?
Also ich glaube, das ist immer so eine Mischung so ein bisschen zwischen einerseits diesen Gedanken, okay, ich muss jetzt für was verantwortlich sein, für welchen Bereich auch immer, aber auch immer gekoppelt mit dem Gefühl, ja, weil Gedanken und Gefühle, die sind so eng verknüpft, auch wenn wir das oftmals gar nicht so differenzieren können im Alltag, aber die sind eng miteinander verbunden. Also es ist schon, man hat diese Gedanken und diese lösen wiederum Gefühle aus. Und gerade bei Menschen, die einem nahestehen, ist das so, natürlich unterstütze ich die Person, ja, das ist ja gar keine Frage. Und da wird ja auch nicht ausgesprochen, du bist für uns da oder auch die Kinder sprechen ja nicht aus, Mutter, du bist für uns da. Aber trotzdem, das ist dieses Gefühl, was wir haben, ne? Diese Verbindung vielleicht auch, die wir spüren und daraus können auch eben Erwartungen entstehen. Oder man macht sie sich ja auch selber, ja? Das kann ja auch oft sein, dass wir, gerade wir Frauen, uns für so vieles verantwortlich fühlen, wo wir vielleicht auch mal sagen könnten, hey, das kann vielleicht auch jemand anders mal machen.
Ja, Spoiler, das gucken wir uns auch noch an, den Unterschied, weil das gerade für mein Thema Abnehmen, glaube ich, super, super relevant ist. Die Frage aller Fragen, über die wir wahrscheinlich jetzt stundenlang philosophieren können, aber ich finde, wir dürfen da mal hingucken. Wenn ich höre Rollenerwartung an die Frau, stellt sich ja die Frage, warum sprechen wir da eigentlich 2026 überhaupt noch drüber? Was ist denn da deine Antwort drauf?
Ja, also ich habe in Vorbereitung auch auf unsere Folge nochmal so ein bisschen geschaut, wie ist so der wissenschaftliche Diskurs gerade, ne? Also ich habe zum Beispiel den Sozialbericht gefunden, der wird alle 4 Jahre veröffentlicht, unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung und auch vom Statistischen Bundesamt.
Ja, genau.
Und da fand ich das ganz spannend, weil die halt eben die Bevölkerung befragen, ja, weil oftmals ist es ja nur so ein Gefühl. Ich meine, ich kann zwar sagen, wie nehme ich das wahr, aber ich finde es auch mal spannend, wie ist es dann gesamtgesellschaftlich? Und es wird schon gesagt, das Rollenbild wird moderner, also es ist irgendwie klarer, dass Frauen genauso gleichberechtigt an der Arbeit teilnehmen können, genauso wie Männer gleichberechtigt bei der Kindererziehung oder im Haushalt mithelfen können. Also gerade auch die jüngeren Generationen, für die ist das logisch. Es scheitert aber tatsächlich oftmals immer noch daran, dass es eben strukturelle Unterschiede gibt, ja. Dass zum Beispiel, ja, wenn eine Kita nur bis mittags geöffnet hat, muss irgendeiner von beiden sagen, hey, wir müssen das Kind dann danach betreuen zum Beispiel. Und es sind tatsächlich immer noch tendenziell mehr die Frauen, die sich dafür verantwortlich fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, auch 2026 immer noch darüber zu sprechen. Ja. Auch im europäischen Vergleich, ja. Also Deutschland ist gut dabei, aber wir sind nicht Spitzenreiter, was das angeht, ja. Skandinavische Länder sind da viel, viel weiter, was die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern angeht.
Da gehen wir mit Sicherheit auch nachher noch mal ein Stück tiefer rein. Ich stelle mir gerade die Frage, wie nimmst du das wahr? Ist das, wahrscheinlich ist es wieder eine Mischung, ne? Aber ist das eher sowas wie, wir weigern uns in diese Richtung zu verändern? Oder ist es auch sowas wie, ich versuche gerade mein Gefühl in Worte zu fassen. Es fügt sich automatisch so. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, genau. Also dieses, es war ja irgendwie schon immer so und es hat ja auch gut funktioniert, ne? Also wenn ich zum Beispiel mal bei den Großeltern sehe, die sind ja, meine Oma ist 1960 geboren, also komplett andere Generation gewesen. Für die war das klar. Meine Oma war klassisch im Haushalt. Die war zwar dann auch ein bisschen arbeiten, als die Kinder größer waren, aber die war so klassisch für den Haushalt zuständig. Mein Großvater, der war klassisch draußen Haushofgarten, so. Mhm. Und das waren so, das hat ja jahrhundertelang ja funktioniert. Und es ist irgendwie dann ganz häufig so, dass Frauen sagen, ja, natürlich, ne, auch aus natürlichen Gegebenheiten, ich kümmere mich die ersten Lebensjahre ums Kind, weil einfach die Mutter-Kind-Bindung nochmal eine ganz andere ist. Mhm. Und wir dürfen aber erkennen, es gibt aber mehr Lebensformen, dass man eben sagen, hey, genauso, der Mann spielt genauso eine wichtige Rolle in der Erziehung und er kann dann ab einem gewissen Lebensalter auch die Verantwortungen mittragen, ja. Also wir müssen nicht mehr dieses Bild so weiterleben. Und trotzdem ist es eben nach wie vor so, ja, wenn man nicht genügend Unterstützung auch gesellschaftlich erfährt, muss man sich, ne, wenn zwei Menschen sind, muss man sich irgendwie aufteilen. Und häufig fällt man dann eben in diese Rollenmuster hinein, die eben jahrhundertelang ja gelebt wurden.
Mhm. Und die vielleicht dann noch nicht mal irgendwie aktiv besprochen wurden, sondern wo es einfach dann irgendwie so läuft, ne?
Absolut, ja. Oder wo halt Frauen, das sehe ich auch ganz oft so in meinem Freundinnenumfeld, ne, die zusätzlich zur Arbeit das ja alles noch irgendwie versuchen, ja, unter den Hut zu bekommen, ne? Ja. Also wo dann vielleicht nie aktiv darüber gesprochen wurde, aber die das Gefühl haben, okay, ich bin verantwortlich für die Kinder, aber genauso will ich ja auch eine gute Angestellte sein oder eine gute Selbstständige und die dann versuchen, auch gerade so, ne, die Frauen, die einen hohen Anspruch an sich haben, da alles unter einen Hut zu bekommen.
Mir ist gerade so ein Beispiel eingefallen, Christine, aus meiner Arbeit. Vielleicht passt es gar nicht, aber vielleicht ist es ein gutes Beispiel, was mir immer wieder auffällt. Und nochmal, wir reden hier natürlich nicht pauschal. Also wenn ich jetzt sage Frauen und Männer, ist das natürlich nie pauschal gemeint. Aber mir fällt schon bei meinem Thema Abnehmen auf, dass es A, irgendwie gesellschaftlich akzeptierter, ich benutze das jetzt mal so, ist, wenn Männer irgendwie mit dem Bauch rumlaufen und bei Frauen eben nicht.
Mhm.
Und dass sich das auch darin äußert, dass Frauen viel körperbewusster sind, häufig, als Männer das sind. Obwohl ich, wie soll ich das sagen, merke, wenn ich mit Männern arbeite, das kann natürlich auch daran liegen, dass sie dann zu mir kommen, dass ich schon merke, dass die das stört. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist ein anderer Leidensdruck.
Mhm.
Und ich manchmal, wo das herkommt, weil ja niemand irgendwie sagt, ne, du bist körperbewusst und du jetzt nicht, sondern auch das scheint sich ja irgendwie zu fügen. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang oder würdest du sagen, das ist ein anderes Thema?
Nee, absolut ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, weil wir ja schon, also von Kindheit an werden wir ja geprägt, ja. Wie geht man um? Und es ist ja immer noch so, dass mit Jungs anders umgegangen wird als mit Mädchen, ne? Dieses Kompliment, was macht man dem Mädchen? Oh, du bist aber ein hübsches, schönes Mädchen. Würde man einem Jungen nicht machen, ne? Einem Jungen würde man sagen, boah, du bist aber ein starker Typ oder ne, was hast du hier Tolles im Sandkasten gebaut oder so als Beispiel. Und damit fängt das ja schon an. Also wir sind ja auch, ne, also ich will hier niemanden irgendwie eine Verantwortung zuschieben. Wir haben ja auch alle unsere Brille auf, wir gehen durch die Welt. Und es ist oftmals ein Automatismus, dass man das sagt. Aber es bewirkt ja was bei den Kindern, wenn die immer wieder das hören. Das Mädchen wird immer wieder, sie wird auf ihr Aussehen reduziert. Vielleicht auch, ne, du hast aber ein hübsches Kleid an, was sie anhat. Dann bewirkt es schon, dass Mädchen merken, hey, okay, mein Körper ist irgendwie wichtig oder mein Aussehen ist wichtig. Und damit fängt das ja an. Und weiter gedacht, ne, ich meine, gerade die in unserer Konsumgesellschaft ist es ja schon so, man kann als Unternehmen Frauen sehr gut Kosmetik verkaufen, ja, oder man kann Sachen zum Abnehmen verkaufen, irgendwelche Kurse oder aber eben, was ja noch viel schlimmer ist, irgendwelche Spritzen oder sonstiges, ne? Also da ist ja auch eine Zielgruppe so aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Also ist es ja durchaus, ich sag mal, für das Unternehmen sehr wertvoll, wenn Menschen das Gefühl haben, hey, ich fühle mich in meinem Körper nicht so richtig wohl. Ne? Also das muss man ja auch den Aspekt mit einfließen lassen. Und trotzdem glaube ich auch, dass Frauen generell nochmal einen anderen Bezug haben. Ne? Dieses einfach auch dann durch die Pubertät, diese körperlichen Veränderungen. Dadurch sind Frauen ja öfter mit sich selbst konfrontiert, als es Männer sind. Ne? Wenn Männer gesund sind, dann müssen die sich nicht um ihren Körper kümmern. Das ist ja oftmals so, ne, wenn dann wirklich irgendwas ist, wo sie sich dann unwohl fühlen. Und dennoch denke ich auch, dass jetzt in dieser jungen Generation, die jetzt heranwächst oder ne, gerade so in den 20ern oder so, sehe ich jetzt auch gerade durch Social Media ganz häufig dieses Bild vom durchtrainierten Typen, ne, der jeden Tag ins Gym geht. Also auch bei den jüngeren Generationen an Männern entsteht da ein hoher Druck, dass die das Gefühl haben, hey, ich muss ja da auch irgendwie mithalten können.
Ja, Ja, da wird sich definitiv was verändern. Das ist schön, dass du das ansprichst. Und da merken wir auch schon die äußeren Einflüsse, wo wir wirklich für uns selber auch gucken müssen, wo, das sage ich jetzt mal ganz bösartig, wo natürlich auch gezielt von außen so ein gewisses Rollenbild erhalten werden soll, aus vielleicht wirtschaftlichen Interessen, ne? Oder eben, wo auf einmal so ein Social-Media-Druck entsteht, weil in meine Timeline irgendwie nur noch durchtrainierte Menschen mit Sixpack gezeigt werden. Und ich bringe da gerade mal ein Beispiel, weil das passt gerade gut. Ich war Trauzeuge und ich war auf dem Junggesellinnenabschied und eine Aufgabe war, sie sollte in Berlin auf der Straße einen Mann finden, der ihr A, das Sixpack zeigt und auch B1 hat. Und wir haben so lange gesucht, weil sie immer sagte, nee, der glaube ich nicht und der auch nicht. Und es ging da jetzt gar nicht um äußere Bewertungen und sowas. Aber mir ist da mal aufgefallen, dieses Bild von irgendwie hat jeder ein Sixpack, ist völliger Quatsch, weil es so schwer war, jemanden zu finden. Und da merken wir aber, wie uns solche Bilder auch oftmals irgendwie anders suggeriert werden. Ne? Und das ist ja auch total spannend, sich davon mal so ein Stück weit zu lösen, von dem, was uns auch gezeigt wird und was ein Algorithmus uns auch, ich sag mal, einprägen will und wie die Realität wirklich ist. Ne?
Absolut, also sich überhaupt das bewusst zu machen, ne, zu sagen, hey, warum glaube ich denn eigentlich, dass alle Männer so aussehen müssen oder nicht, ne, dass alle Frauen die Kleidergröße 36, 38 tragen müssen, ja, also woher kommt das? Und ja, natürlich im Alltag haben wir oftmals nicht die Zeit, ne, wir sind vollgepackt mit To-Dos, Verantwortungen und trotzdem ist es immer wieder so spannend, sich da, ich sag mal, zu erwischen dabei bei diesen Gedanken, wo man denkt, hey, wieso denke ich das eigentlich oder warum habe ich jetzt gerade sowas gesagt? Eigentlich bin ich davon überhaupt nicht überzeugt, aber trotzdem kommt das dann so automatisch heraus.
Ja. Wenn wir jetzt mal so in die Bestandsaufnahme gehen, Christine, wenn du mit Klientin arbeitest, gibt es so Aussagen oder Sätze, wo du schon merkst, oh, hier schwingt, glaube ich, eine Erwartungshaltung mit, dass die Hörenden mal so ein bisschen in sich selbst einchecken können, oh, was habe ich davon vielleicht auch?
Also oftmals ist es so diese Erwartungshaltung von, ich muss irgendwie allen gerecht werden, ja, also gerade eben, ich arbeite halt wirklich mit Frauen zusammen, die sehr hohe Ansprüche an sich haben, auch in allen Lebensbereichen, ja, also die wirklich sagen, ich will eine gute Mutter da sein, ich will für meine Kinder da sein, aber auch für meinen Partner und ich möchte aber auch beruflich mich entwickeln können und da eben am besten noch in allen Bereichen mehr als 100% geben, ne, also so 150% sind bei den Frauen, die zu mir kommen, eigentlich Realität und ich frage mich immer, wie schaffst du das eigentlich noch zu schlafen? So ist es wirklich manchmal, dass ich so denke, okay, das klingt nach sehr viel. Und oftmals aber auch so dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich eigentlich so erschöpft, ich fühle mich so leer, ja, weil wenn ich den ganzen Tag nur am Geben bin, am Machen und Tun, zehrt das die eigenen Energieressourcen und die Frauen, die haben oftmals so dieses, also gar nicht mehr die Möglichkeit runterzufahren, ne, selbst am Wochenende haben sie dann auch irgendwie, muss das Kind in zum Fußballtraining gefahren werden, ne, oder Haushof, Garten, gerade jetzt im Frühling, ne, ist ja wieder genug zu tun, selbst da können die nicht einfach mal, sagen wir mal, 5 Minuten die Beine hochlegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Wie denkst du, kriege ich es gegriffen, wenn ich diesen schmalen Grat fahre zwischen ich fühle mich irgendwie getrieben und, wie soll ich denn das sagen, das bin ich eben einfach. Das ist eben so meine Persönlichkeit. Also ich kann ja auch aus vollem Herzen eine total fürsorgliche Person sein, die am Ende darin aufgeht. Wo merke ich für mich, ich sage immer ganz gerne, wenn das gegen mich kippt. Hast du da eine Erfahrung, einen Tipp?
Also ich glaube, es ist oftmals dieses, wenn es schwer und anstrengend wird. Ne? Also wenn ich mich voller Hingabe um meine Kinder kümmere oder vielleicht auch voller Hingabe im Job bin und ich merke, hey, das gibt mir Energie, vielleicht auch nicht jeden Tag, ne? Das ist auch sehr pauschal, aber so grundsätzlich, ich mache diese Dinge gerne. Wenn ich aber merke, oh, ich fühle mich verpflichtet, das zu tun, ja, es fühlt sich irgendwie schwer anstrengend an. Die eigene Energie ist da vielleicht auch gar nicht mehr da. Ich finde, das ist immer ein guter Gradmesser, wo man eben merkt, oh, wenn ich mich selber dauerhaft erschöpft fühle und das so so ehrlich müssen wir sein, es geht vielen Frauen so, das ist denen ihr Normalzustand. Ne? Die stehen morgens, ich habe eine Freundin, die steht jeden Morgen 4:30 auf und die fällt dann abends um 9 fertig auf die Couch. Ne? Da ist nicht mehr viel mit, ich habe noch Zeit für mich.
Ja.
Und das sind so Momente, wo man wirklich auch für sich hinterfragen möchte, will ich das wirklich so weitermachen oder beziehungsweise kann ich das überhaupt körperlich über einen längeren Zeitraum so aufrechterhalten?
Finde ich auch. Ich finde dieses Bild mit dem Akku immer ganz schön und ich sage ganz oft in den Coachings, guck mal, was dir den Akku, also ist dein Akku eher hinterher aufgeladen oder ist er eher leer gesaugt? Und klar, gibt es immer Dinge im Leben, die nehmen uns auch was vom Akku weg, klar.
Ja.
Aber ich glaube, wenn das, genau wie du sagst, wenn das so ein Dauerzustand ist, also wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich laufe eigentlich nur noch auf Reserve, ist das eigentlich ein guter Anhaltspunkt zu sagen, hier habe ich auch die Aufgabe, was zu verändern. Denn das, da kommen wir nachher auch noch zu, das hat natürlich auch eine Konsequenz, logischerweise.
Absolut.
Was mir auffällt, Christine, ist, und das finde ich auch total spannend, ich arbeite ja selber mit einer Persönlichkeitsanalyse, mit der Gebrauchsanweisung. Und da ist es ja so, dass ich bei der Gebrauchsanweisung, die wirklich treffsicher ist, eine Selbsteinschätzung mache. Und da geht es wirklich ganz viel um, wie stehe ich zu Dingen, wie empfinde ich die? Und da kommt dann diese Persönlichkeitsanalyse dabei raus. Und ich bin dann ganz oft in den Auswertungen, es geht ja darum, wo entspreche ich meiner Gebrauchsanweisung und wo nicht. Und ich habe dann ganz oft so ein Thema wie, ich denke, mir ist wichtig, was andere von mir halten. Und ich sehe aber in der Persönlichkeitsanalyse, nee, das ist nicht so. Also es ist immer ein bisschen so, aber nicht in einem so großen Maße, wie es sich für die Person anfühlt. Und dann sprechen wir darüber. Und manchmal muss ich wirklich sagen, du, das ist jetzt ja keine freie Interpretation, sondern du hast das ja so angekreuzt. Ich lese dann manchmal auch die Fragen vor. Und in dem Moment merke ich, wie die Person sich mit sich selbst verbindet und merkt, ja, stimmt auch eigentlich. Mhm. Also da ist so eine Diskrepanz zwischen, jetzt natürlich bei meinem Thema, ne, mir ist wichtig, was andere denken, ganz oft von Prägung. Also, ne, wenn das höre ich dann immer, die Eltern haben immer gesagt und ich muss, dann habe ich es für mich übernommen. Und zwischen dem, was eigentlich in mir wirklich wichtig und los ist. Jetzt merke ich ja irgendwie, wenn Sie den Test ausfüllen, kreuzen Sie es ja so an, wie Sie es wirklich empfinden. Mhm. Das heißt, in dem Moment ist das ja da. Hast du eine Idee, wie ich es schaffe, mich selber mit mir zu verbinden? Wir haben ja gerade über den Akku gesprochen, was ich eigentlich wirklich will, was mir wirklich gut tut und was nicht.
Ja, also ich glaube, das ist halt, wie du schon gesagt hast, man füllt was aus, weil man irgendwann selber davon überzeugt ist, dass einem das wichtig ist. Ne? Man hat das so internalisiert, dieses, was denken andere von mir. Und es ist ja, ich glaube, auch so ein bisschen, wir sind soziale Wesen, es ist ja so in uns angelegt, dass wir uns durchaus so im Gruppengefüge, sage ich mal, gut mit den Menschen stellen, bestenfalls. Ja? Aber es ist natürlich dann schwierig, wenn ich meine Entscheidungen immer davon abhängig mache, was andere wollen. Ne? Und ich finde es so wichtig, dass man ja sich immer wieder auch im Alltag bewusst Zeit für sich nimmt. Also immer wieder auch dieses, das ist halt vielleicht auch eher was, da braucht man vielleicht auch anfangs einen Zugang, dieses Gefühl, wir haben schnell ein Gefühl zu einer Sache. Und wir tun die aber immer gedanklich so ab, nee, das ist jetzt nicht angemessen oder das passt jetzt nicht, ne? Aber wir haben sofort ein Gefühl. Und diesem Gefühl einfach mal den Raum zu geben und zu sagen, hey, was passiert denn, wenn ich mich jetzt mal nicht so verhalte wie immer, ja? Also wenn von mir immer erwartet wird, dass ich noch den Kuchen backe zum Kindergeburtstag und der ist selbst gebacken und ich habe aber das Gefühl, ich schaffe das nicht und ich habe auch keine Lust, abends um 11 noch in der Küche zu stehen und zu backen. Was ist denn, wenn ich dem Gefühl nachgebe und sage, hey, ich kaufe dann vielleicht einen Kuchen beim Bäcker oder ich bitte jemand anderes, vielleicht das mal zu übernehmen. Also das ist, glaube ich, immer so ein ganz wertvoller Indikator, dieses Gefühl mal wahrzunehmen und dem auch mal nachzugehen. Gern auch anfangs in Situationen, die jetzt nicht die komplette Existenz kosten würden, sondern wirklich in so Alltagsmomenten, wo eigentlich nicht viel passieren kann.
Ja, und ich glaube, das sind die Alltagsmomente, sind ja auch die, die wir denn besonders schnell zur Seite schieben, weil sie so unwichtig wirken. Ja. Ich finde dein Kuchenbeispiel sensationell, weil was habe ich im Zweifel zu verlieren? Ich stehe halt noch wenn wir mal deine Freundin nehmen, noch eine Stunde länger am Herd und gehe halt um 10 ins Bett. Und das fühlt sich vielleicht für mich irgendwie, ja, bin ja nur ich, das ist ja das, was ich leider ganz oft höre. Aber das ist natürlich so ein Preis, wenn ich den dauerhaft zahle, macht der auch was mit mir. Und das ist natürlich wirklich eine tolle Situation, wo ich gut üben kann, wo ich auch sagen kann, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Na, ich kaufe einen Kuchen beim Bäcker, der wird schon auch lecker sein, ne? Irgendwie.
Absolut.
Ja, total. Also finde ich auch nochmal interessant, hinzugucken. Schön, dass du das gerade gesagt hast, zwischen diesem, ist eigentlich mein Problem in Anführungsstrichen, das gar nicht wahrzunehmen, oder ist es eher das, dass ich darauf nicht reagiere, also darauf nicht, damit nicht umgehe? Und ich, ja, ist wahrscheinlich beides Thema, aber ich glaube, gerade dieses Wahrnehmen ist oft eine lange Zeit schon da, bevor dann dieser, ne, du nickst gerade, bevor dann dieser Handlungsspielraum kommt. Erlebst du das
ich
auch?
Ich glaube, also ne, der Alltag bietet uns ja genügend Möglichkeiten ne, zu üben, sage ich immer so schön, weil wir ja immer wieder mit gleichen Sachen konfrontiert werden. Und wir sind im Autopiloten oft unterwegs. Ne? Wir machen Sachen automatisch. Wir denken nicht drüber nach. Wir sagen eben ja dazu, zu diesem Kuchen. Ne? Genauso wie wir uns morgens eben automatisch die Zähne putzen, ohne darüber nachzudenken. Und es ist oftmals so, dass ich das, ich sag mal, wie so ein bisschen anbraut, ne? Dieses, man kriegt immer mal wieder so einen Impuls von, oh, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, aber ich überwinde mich, ne? So dieses, wir sind ja auch in einer Leistungsgesellschaft und das gehört ja dazu, ne? Dass man das irgendwie macht. Und wenn dann noch die Erwartungen kommen, ich möchte aber, dass mein Kind eben den selbstgebackenen Kuchen mitbringt, dann sind das sehr, sehr starke Kräfte, die da wirken und da entgegenzukommen, ja? Das ist dann tatsächlich sehr herausfordernd. Es ist halt auch einfacher, im Automatismus zu bleiben. Doch irgendwann, ne, wir haben es schon mal so ein bisschen angeteasert, hat das eben Konsequenzen, wenn ich das immer wieder tue.
Ja, und ich würde da mit dir gerne mal, wenn du magst, in so vier konkrete Situationen eintauchen, die ich beim Abnehmen immer wieder erlebe. Ich musste vorhin schon ein bisschen schmunzeln, weil die eine oder andere hast du schon erwähnt. Also das sind, glaube ich, so die Klassiker. Und vielleicht schaffen wir es mal zusammen, für die Hörenden da einfach mal eine andere Perspektive dazu einzunehmen. Also raus aus diesem Automatismus. Und das eine ist, was du vorhin gesagt hast, das ist diese, ich glaube, das ist auch so mein Top-1-Thema. Wir sprechen nachher noch, was das eigentlich mit dem Abnehmen zu tun hat. Aber dieses, ich fühle mich immer zuständig, ich muss funktionieren. Also so dieses, ich halte alles zusammen und ja, wir funktionieren müssen. Wie würdest du sagen, kann ich da eine andere Perspektive einnehmen, wenn das so in mir angelegt ist?
Ja, also erstmal muss man halt sagen, wo kommt das überhaupt her? Ne? Ich finde es auch immer gut, dieses Verständnis für sich selbst zu haben. Warum habe ich das Gefühl, für alles zuständig, verantwortlich zu sein? Und da ist natürlich wie so vieles in der Kindheit eben angelegt. Ne? Was hatte ich für ein Umfeld? War meine Mutter oder Großmutter, waren die vielleicht auch so, dass sie das so vorgelebt haben? Ne? Die Frau ist zuständig für die Familie, die hält die zusammen. Ist ja auch so, ich sag mal so kulturell gesehen, ne, wird so die Frau als so für die Familie zuständig, dass es harmonisch ist, dass es allen gut geht. Das ist so ein klassisches Bild. Und auch das haben wir irgendwann in uns aufgesogen und gemeint, ja, okay, ich muss eben auch auf diese Art und Weise im Leben sein. Und viele kommen halt dann irgendwann an den Punkt zu sagen, boah, auf lange Sicht, es ist erschöpfend, so wie ich mir das gerade aufgebaut habe. Mhm. Und ich glaube, da ist es so super, ja, ich sag mal, Vorbilder auch zu haben, also andere Menschen, die ihr Leben vielleicht ein bisschen anders organisieren, vielleicht andere Lebensentwürfe zu haben, ja, sich auch mal mit denen auszutauschen. Hey, wie managst denn du das alles? Ja, wie gehst du damit um? Und so ein bisschen zu erkennen, okay, hey, diese hohen Ansprüche, diesen Druck, dass ich jetzt alles machen muss, das kommt so ein Stück weit von mir. Und so dieses Erkennen ist immer der erste Schritt, ja, und dann dürfen wir in die Umsetzung gehen. Und auch da ist es wieder so, diese Alltagssituation zu üben. Ja, wo kann ich denn vielleicht Unterstützung einbinden? Sei es von der Familie, vielleicht aber auch Nachbarschaft, ja, wenn jetzt die Familie nicht direkt mit in der Nähe wohnt oder der Partner, wie kann der nochmal anders mit einbezogen werden? Also ich finde auch immer da super wichtig zu kommunizieren mit dem Umfeld, gerade eben, wenn man spürt, hey, ich bin jetzt nur noch am Machen und Tun, ich habe nicht mal 5 Minuten für mich. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da auch andere definitiv mit ins Boot zu holen.
Ja, voll. Zweiter Punkt, den ich immer wieder höre, ist so, ich würde das mal beschreiben mit um des lieben Friedens willen. Also bloß nicht anecken, immer Harmonie. Wenn ich mich jetzt irgendwie verändere, dann gibt es Stress. Wie kann ich da anders drauf gucken?
Mhm. Also auch dieses, ne, wir hatten das schon so ein bisschen, diesen, was zahle ich denn für einen Preis langfristig? Ne? In dem kleinen Moment im Alltag mag das vielleicht komfortabel sein für alle, weil man hat ja immer schon Ja gesagt und hat immer erstmal geschaut, dass es allen gut geht. Und was ist aber der Preis auf lange Sicht? Das zu erkennen, also sich da auch wirklich mal hinzusetzen, wenn ich so weitermache wie bisher, wie wird es mir denn vielleicht in 5 oder 10 Jahren gehen? Ne? Das sind so Zeiträume und sich das bewusst machen, will man das? Oder ist es nicht vielleicht auch mal an der Zeit, sich selber den Raum zu nehmen? Ja, oftmals sind das ja auch Menschen, die vielleicht auch in ihrer Kindheit schon gemerkt haben oder die so feine Antennen hatten, ne? Wenn es so Streit in der Familie gab und die waren immer so die Person, die dann die Wogen geglättet hat. Ja, ist ja auch eine sehr gute Charaktereigenschaft, aber nicht immer um jeden Preis oder nicht um des Friedenwillens. Also dieses Lernen für sich und seine Bedürfnisse einzustehen. Denn es wird niemand kommen und sagen, hey, ich nehme dir das ab, ich mach das, ne? Sondern eigentlich, weil man, wenn man das ja auch gewohnt war, auch das Umfeld gewohnt war, dass die Person das immer übernimmt, ist es ja normal. Und diese Erfahrung mal zu machen, hey, was passiert denn, wenn ich mal Nein sage? Ja? Also auch das ist immer, das braucht Mut definitiv. Ja? Das mache ich nicht einfach mal so, sondern das muss man sich immer wieder bewusst machen oder auch nicht sofort Ja zu sagen zu allem, sondern vielleicht auch mal zu sagen im ersten Schritt, hey, ich hätte gern erstmal noch Bedenkzeit. Ja, ich melde mich morgen bei dir, ich gebe dir morgen eine Info, aber ich kann jetzt nicht sofort darauf reagieren, um sich da so ein bisschen vorzubereiten, wie es eben ist, wenn ich mal Nein sage. Ja, und ich habe so diesen Spruch, den ich so inzwischen verinnerlicht habe, dieses Nein zu jemand anderem ist immer ein Ja zu mir selber. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr kraftvoller Spruch.
Total. Der mich auch ja automatisch irgendwie eine andere Perspektive bringt, was ja auch oft sehr, sehr schön ist. Ne? Einen habe ich noch und da muss ich auch sagen, als ich gerade drüber nachgedacht habe, ich habe es auch bei Männern schon erlebt, aber das ist auch so ein klassisches Frauending, da können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken. Dieses erst die anderen und dann ich. Also ich stelle mich wirklich immer zurück und da kann ich ganz klar sagen, Christine, wir hatten es vorhin, ist das im Bewusstsein? Und da kann ich aus meinem Coaching sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, ganz klar ja. Also das ist, die Frauen merken das und sagen, ich mache das permanent, ich will das, ich weiß auch, dass das nicht gut ist, aber es passiert immer und immer wieder. Was hat es mit diesem Thema auf sich?
Ja, dieses Gefühl, dieses, ich fühle mich da verantwortlich, ja, ich kümmere mich erst um alle anderen, auch das ist wieder was tief in uns Angelegtes, ja, und auch gesellschaftlich vermittelt worden, ne, die Frau, die sorgt dafür, dass alle anderen eben, ne, dass es denen gut geht, liest am besten noch jedem den Wunsch von den Augen ab. Und oftmals steckt da ja auch dahinter dieses Bedürfnis von, ja, ich will auch geliebt und anerkannt werden, ja, weil man bekommt ja natürlich auch Liebe und Anerkennung, wenn es allen gut geht. Ist ja erstmal eine positive Gegenreaktion, aber halt nicht auf Dauer, wenn es wieder auf die eigenen Ressourcen geht. Und es ist schon mal super, wenn man das erkannt hat, dass man immer wieder in dieses Muster verfällt. Und auch da geht's darum, neue Handlungsoptionen zu finden, für sich auszuprobieren, was denn eben mal passiert, wenn vielleicht die Oma oder die Nachbarin, die Freundin das Kind vom Kindergarten abholt und man nicht selber irgendwie von Arbeit schnell noch in die Kita hetzen muss, damit man das Kind abholt, ja. Also auch da immer wieder, wir müssen aus unseren Mustern ja ausbrechen, wir müssen diese Ketten sprengen, die sich um die Jahre eigentlich immer enger um einen gelegt haben, ja, dass man gar nicht anders kann, als so zu handeln, sondern immer wieder sich da auch da meine ich das liebevoll zu ertappen, in was für ein Muster man sich befindet, sich vielleicht das auch mal zu notieren, wenn man es immer wieder merkt, was konkret ist denn das? Was sind so Situationen, wo ich eben in dieses Muster verfalle und dann sich in einem ruhigen Moment bewusst zu machen, was wäre denn eine Gegenmaßnahme? Wie könnte ich denn alternativ reagieren? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn wir im Alltag sind, dann reagieren wir, ja, dann denken wir nicht groß darüber nach, oh, ich sollte jetzt eigentlich anders denken, sondern wenn ich das in einem ruhigen Moment für mich schon mal klar innerlich habe, was gibt es denn noch für sonstige Handlungsoptionen? Dann bin ich auch eher in der Lage, die anzuwenden im Alltag.
Ich glaube, da ist es dann auch total wichtig, dass ich mich wirklich auch frei von Selbstvorwürfen mache, weil ich glaube, die helfen dann gar nicht. Also wenn ich den ruhigen Moment wirklich, wirklich für mich nutzen möchte, dass ich dann nicht anfange, mir selber eine reinzuhauen, sage ich immer, weil ich das schon wieder gemacht habe, sondern einfach zu sagen, okay, finde ich gerade ganz schön, dein Bild, ne, es ist ein Muster, es ist eine Kette, die ist um mich und was kann der erste Schritt sein, die zu sprengen? Und wenn ich so viel Kraft in Selbstabwertung oder auch Selbstbewertung vergeude, dann wird mir das halt auch immer schwerer fallen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da nicht so in diese Spirale zu rutschen. Und was ich auch gerade noch dachte, für mich ist das wirklich ein wichtiges Thema, weil ich merke, dass das bis dahin gehen kann, dass sich, und ich sage jetzt mal Frauen, sich auf einmal anfangen, nur noch darüber zu identifizieren, was mache ich für andere. Ja. Das höre ich ganz oft in einem Satz und da können ja mal alle, die zuhören, mal so reingehen, ob sie den auch kennen. Ich fühle mich schlecht, wenn ich was für mich tue. Ich fühle mich schlecht, eine Pause zu machen. Und das ist natürlich schon wirklich ein Alarmsignal, weil da geht es ja völlig in die falsche Richtung, denn das ist ja so wichtig für uns alle. Ich glaube, da ist dann wirklich so ein Punkt, ja, wo es sich nicht nur lohnt, sondern wo es wirklich notwendig wird, auch umzukehren.
Ja, halt auch dieses schlechte Gewissen, ne? Oder dieses wird ja oft gesagt, ja, wenn du dich um dich kümmerst, dann bist du egoistisch, ne? Also das sind ja auch so Sätze, die ja auch so gesellschaftlich, ne? Oder vielleicht hat man sogar im Umfeld jemanden, der sagt, also, ne, du machst jetzt hier ein Wochenende nur für dich, ohne deine Familie, das ist aber ganz schön egoistisch, ne? Also wenn solche Aussagen kommen, das trifft natürlich. Und dann plötzlich, wenn man vielleicht sowieso schon unsicher ist oder zweifelt, dann ist das ja noch ein Nährboden, der das noch verstärkt, solche Aussagen. Und da darf man sich wirklich auch frei machen davon, ne? Auch von diesem, man will von allen gemocht werden, es funktioniert funktioniert gar nicht, ne? Weil alle Menschen sind so unterschiedlich und musst du wirklich die Äußerung von vielleicht einer Nachbarin, die du vielleicht noch gar nicht mal sonderlich magst, annehmen, die dann sagt, du bist aber egoistisch, wenn du innerlich aber spürst, aber ich kann gerade auch nicht mehr, ja? Also das ist, glaube ich, super, super wichtig und dieses auch wieder Lernen, dass es okay ist, wenn ich mir eine Pause gönne, weil ganz viele haben das ja wirklich verlernt, ja? Die sind ja in diesem Hamsterrad drin und die kommen ja gar nicht raus, ne? Selbst wenn alle im Umfeld sagen, wir unterstützen dich, wir machen und tun, kommt man gar nicht so schnell aus seiner Haut und sagt, okay, heute gönne ich mir einen Nachmittag Ruhe, sondern dann geht der Kopf ja weiter, das ist ja noch viel schlimmer, ne?
Ja.
Diese ständigen Gedankenkreisen, die dann immer wieder sagen, ja, aber das und das steht noch an und jetzt hast du gerade mal die 5 Minuten, um endlich mal den Schrank auszuräumen, was du schon seit einem halben Jahr wolltest, ne? Also so geht's ja weiter. Und da sich nicht von diesen Gedanken wieder hochschrecken zu lassen, sondern zu sagen, hey, es ist okay, ich darf das jetzt gerade mal machen. Also diese Liebe und diese Verständnis, was man für andere ganz oft hat, eben auch für sich aufbringen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
Voll, voll. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, was so bei unseren Szenarien immer wieder, was du immer wieder gesagt hast, dann würde ich einmal sagen, wichtig ist klar, das Ganze zu erkennen, dass wir uns das bewusst machen, dass wir uns die Frage stellen, finde ich sehr wirkungsvoll, wo kommt das eigentlich her? Also einfach, gibt es da einen konkreten Anlass in meinem Leben oder da mal. Gucken wir gleich auch nochmal hin, kommt das eigentlich aus mir selber heraus und ich weiß eigentlich gar nicht, ne? Wobei das wahrscheinlich auch eine Prägung ist, aber egal. Dann, was ich einen total auch wichtigen Punkt fand, ist, wo kann ich mir vielleicht doch was abgucken? Das hast du ganz am Anfang bei dem ersten Punkt gesagt, wo ich so denke, ja, gerade wenn ich das Gefühl habe, den Lebensentwurf, den ich mir wünsche, den finde ich nicht überall oder vielleicht sogar, ich finde den ich loswerden will, mehrfach in meinem Umfeld. Und das ist ja immer so, wenn sich Dinge verändern, dass das Alte erstmal noch präsenter ist, dass ich ganz gezielt nicht dahin gucke und sage, oh Gott, die macht ja noch viel mehr, sondern wo ist denn jemand, wo ich das Gefühl habe, ey, die hat das gut auf der Reihe, die wirkt balanciert, die sagt auch mal nein und so weiter. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und dann mich eben zu trauen, möglichst mit, ich sag mal, Situation mit geringer Hürde, da einfach mal auszuprobieren, was ist denn, wenn ich mich jetzt mal anders verhalte, wo ich denn keine großen Konsequenzen befürchten muss. Ich weiß jetzt, große Konsequenz fühlt sich jetzt auch wieder für jede und jeden anders an, aber wo ich einfach mal, das kann ich aushalten. Wenn jetzt jemand sagt, komm mal zum Kuchen, den Kuchen finde ich irgendwie doof, oh, da hast du den gekauft, das ist ja dann sehr vorhersehbar, was das denn mit mir machen kann. Passt das so?
Ja, ich finde, das passt ganz gut. Und auch dieses nochmal zu sagen, es ist sehr individuell, ne? Auch das kann jemanden schon treffen, ne? Wenn jemand sagt, oh, der sieht aber gekauft aus, den habe ich doch heute Morgen noch beim Bäcker nebenan gesehen, ne?
Ja.
Also das ist durchaus, das kann durchaus die Person treffen, wenn die sagt, oh Gott, mir ist das aber so unglaublich wichtig. Und ich glaube, es ist immer gut zu sagen, es ist eine Erfahrung wert, ja? Also wir dürfen uns immer mehr erlauben, Erfahrungen im Leben zu machen und auch neue Erfahrungen, weil die uns bereichern. Wir machen die Erfahrungen, die wir immer gemacht haben, weil die sind so diese sichere Komfortzone, ne? Da können wir so ungefähr abschätzen, wie die Person reagiert. Aber sich ein Stück weit immer weiter rauszuwagen und zu merken, okay, wie reagiert denn die Person und wie reagiere ich denn darauf? Das ist ja auch nochmal spannend. Also was macht das im Gegenzug wieder mit mir? Und auch das hilft ja, um sich selbst ein Stück weit besser zu kennenzulernen. Ja? Also die eigenen Handlungsmuster und auch so diese Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, die das dann auslöst.
Total. Und vielleicht schaffe ich sogar irgendwann, für bestimmte Situationen mir Antwortstrategien zu entwickeln, wie ich dem entgegnen kann. Und ich finde, es fällt dann irgendwann auf, dass, wie soll ich denn das sagen, das sind immer ähnliche Situationen, wo diese oder eine ähnliche Antwortstrategie ganz gut passt. Mhm. Und auch da ist es wieder spannend. Natürlich auf jeden Fall auch, was macht das mit dem Gegenüber, aber ich finde es auch immer spannend, was, egal wie das Gegenüber reagiert, also wir spinnen das Beispiel weiter, ich sage, ja, ich wollte uns unbedingt was ganz Besonderes und ich kann nicht so gut backen, also habe ich den Kuchen gekauft, ne? Und dann sagt die Person, finde ich aber doof. Und ganz oft höre ich dann aber schon, dass allein, dass ich das vorher gesagt habe, ich habe zu mir gestanden, ich habe mich nicht, ne, weißt du, was ich meine, dass das schon so eine emotionale Veränderung hervorrufen kann, ohne dass ich am Ende halt brauche, dass die andere Person das dann endgültig abnickt, sondern irgendwie gehe ich dann raus und sage, es war unangenehm, aber ich bin total froh, dass ich mich nicht verraten habe. Ich habe es gesagt, wie es ist und das ist gut.
Und ne? Vielleicht auch dieses Gefühl, hey, ich bin stolz, dass ich für mich eingestanden habe. Ja, also das ist doch richtig gut. Und gerade solche positiven Erfahrungen, ne, selbst wenn die jetzt nicht ideal ausgegangen sind, aber die bewirken, dass ich immer mehr traue, auch so, ich sag mal, meine eigene Meinung zu sagen oder auch zu meinen Werten zu stehen, zu sagen, hey, mir war es halt wichtiger, dass ich eine Stunde länger schlafe, anstatt den Kuchen zu backen. Ja, also und damit kann man ja auch wieder ein Vorbild für andere Mütter sein, weil ganz oft ist es ja auch so, so ehrlich dürfen wir sein, wenn eine immer diesen perfekten Kuchen mitbringt, haben alle anderen so einen unausgesprochenen Druck, ne, so diesen Gruppenzwang, oh, die macht immer den schönsten Kuchen, dann müssen wir aber mindestens selber gebacken und Backmischung ist auch schon schwierig, ne? So, und was öffnet denn das für einen Raum, wenn alle mal ein bisschen entspannter werden und sagen, vielleicht müssen wir das alles gar nicht, ne?
So schön, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was da so im Nachgang alles passieren kann, dass alle entspannter sind, total.
Das wäre doch wünschenswert.
Das wäre total wünschenswert. Bis hin zur vermeintlich, ich sage bewusst nicht leichtesten, aber einfachsten Stellschraube. Wir müssen über ein Phänomen sprechen, das haben wir vorhin auch schon angedeutet oder immer mal wieder, was ich erlebe und ich bin mir sicher, das erlebst du auch. Wenn mir jetzt beispielsweise eine Mutter sagt im Coaching, Dirk, ich mach das und dann muss ich das eine Kind dahin fahren, das andere Kind dahin, dann sage ich mal, was ist eigentlich mit deinem Mann? Ist der nicht da oder was ist da los? Und dann sagen mir die ganz oft, doch, der hat dann auch Feierabend. Und der kommt dann aber von der Arbeit und der ist dann total gestresst. Und dann sage ich, okay, das heißt, sagt er dir, jetzt kommt mal zur Magie, sagt er dir, dass du das nicht machen willst? Nee. Ich sage, okay, hast du die Befürchtung, wenn du ihn fragst, ob er es macht, dass er Nein sagt? Nee. Ich glaube, der würde das schon machen. Und dann wird es natürlich immer ruhiger auf der anderen Seite und ich sage dann immer, wollen wir uns mal darauf einigen, dass du es mal ansprichst und wir gucken mal nächstes Mal, was dabei rausgekommen ist. Also es ist so dieses, ich überspitze das jetzt wirklich, ne? Ich ersticke in meinen eigenen Erwartungen, die ich mir selbst gesetzt habe, die aber von außen gar keiner an mich gestellt hat. Extrem überspitzt. Mhm. Erlebst du das auch?
Ja, total. Mhm. Also es ist immer wieder dieses, man will allen gerecht werden und glaubt auch irgendwie so verantwortlich zu sein. Also ganz oft, ne, es hat niemand ausgesprochen, dass du dafür verantwortlich bist. Oftmals fühlen sich die Frauen automatisch dafür verantwortlich, ne, weil alles, was mit dem Kind zu tun hat, das mache ich schon. Ne? Mhm. Und oftmals wird auch gar nicht gesehen, was für eine unglaubliche Leistung das ist, wenn man sich um Kinder kümmert, aber auch um pflegebedürftige Angehörige. Ne? Also ich habe das auch selber erlebt. Also mal ganz ehrlich, da hätte ich manchmal lieber gedacht, oh, ich wäre jetzt lieber im Büro, als dass ich jetzt hier ne, so für meine Großmutter da bin, weil das ist emotional anstrengend, das ist, du hast ja auch keinen Feierabend, ne? Auch bei Kindern, du kannst ja nicht sagen, so jetzt ist Wochenende, jetzt ist ja aber Ruhe. 24/7 ist man zuständig, ja. Und das wird oftmals auch von den Frauen selber einfach so als, das ist ja normal, das ist selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Also ich glaube, das ist auch echt nochmal ein Appell an alle Frauen, die glauben, ja, aber die anderen kriegen das ja auch unter den Hut. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so um die Kinder kümmern kann und es ist unglaublich, viel, was da dran hängt und es gehören immer beide dazu und deswegen auch diesen Mut zu haben, darüber zu sprechen, das ist unglaublich wichtig, ja.
Ja, und auch da, glaube ich, dass es in vielen Fällen, bestimmt nicht in allen, aber da kommen wir wieder zu unseren Alltagssituationen, wo ich für mich auch positive Erfahrungen holen kann. Wenn ich dann irgendwie merke, ich frage, oh, kannst du hier ihn nicht mal zum Training heute fahren? Und da kommt, ja klar, kann ich machen. Das macht ja auch wieder was mit mir, dass ich merke, ey, ich fühle mich nicht alleine, ich kann das ansprechen. Und ich muss jetzt, ich wollte eigentlich nicht so pauschal werden heute, aber ich muss jetzt auch leider mal pauschal werden, was die Männer angeht. Ich muss halt wirklich sagen, wir stricken auch manchmal wirklich so simpel, dass wir sagen, naja, was uns keiner fragt oder was uns keiner sagt, das machen wir dann auch nicht. Ne? Und genauso oft andersrum, dann kommt so dieses, ja klar, und dann denken Frauen zu Recht, okay, warum war das jetzt so einfach? Hätte er doch auch mal anbieten können. Okay. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, bei aller Berechtigung zu sagen, ne? Ich kann auch Themen mal von mir aus erkennen und aktiv werden.
Genau, also
ne?
geht ja auch an beide, ne? Also an alle Beteiligten eigentlich. Ich glaube, das ist so dieses Grundproblem, was wir ganz oft haben, so in Partnerschaften oder auch innerhalb der Familie, dass viele Sachen einfach nicht angesprochen werden. Ja. Ne? Weil vielleicht keine Zeit ist oder weil man sich vielleicht auch nicht traut, ne? Weil man hat das ja lang genug so durchgezogen, hat ja gut funktioniert. Und ich finde es immer wichtig zu erkennen, hey, wir dürfen aber überlegen, wollen wir unseren Alltag nicht anders gestalten? Ne? Es ist ja nicht, dass wir 20 Jahre zusammenleben und der Alltag immer gleich ist, sondern das Leben verändert sich und wir dürfen darauf auch reagieren, indem wir zum Beispiel andere Strukturen finden, andere Zuständigkeiten. Ne? Natürlich ist es anders, wenn das Kind ganz klein ist, als wenn es dann vielleicht in die Schule geht. Und da darf man, ich glaube, immer wieder in Kontakt auch miteinander treten, sich miteinander austauschen und sagen, was können wir denn anpassen? Ne? Und vielleicht würde der Mann auch wirklich eigentlich total gern den Jungen zum Fußball Fußball fahren oder das Mädchen, ne? Also hätte er vielleicht auch total Spaß dran, aber es hat ja immer so geklappt. Und die Frau auf der anderen Seite, oder ist vielleicht auch oftmals so, gerade wenn man so ein bisschen so zurückhaltender ist oder auch dieses Bild von, ja, ich will mich ja jetzt nicht aufdrängen, ist ja auch ganz oft, selbst in der Partnerschaft, ne, ich will ihn jetzt nicht überlasten oder so, dass die dann eher sagen, ja, ich warte mal, dass jemand anders auf mich zukommt. Aber wie ich das schon gesagt habe, das wird nicht passieren oder eben erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht.
Also Kommunikation ist das Zauberwort und ich glaube, ich würde an der einen oder anderen Stelle jetzt nochmal die Hörenden hier abholen, weil ich gehe gerade so gedanklich durch, was da alles so für ein Ja-Aber kommen kann.
Ja, ja.
Ich denke, das eine ist, das ist das Einfachste, es anzusprechen und es funktioniert. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario und da würde ich einfach jeder Frau hier auch mit auf den Weg geben, das einfach auch so zu machen. Also nicht zu erklären, sondern einfach mal die Frage zu stellen, du, und bleiben wir unserem Beispiel, würdest du heute mal den Jungen zum Fußball fahren und gucken, was passiert? Jetzt kann es natürlich auch so sein, und jetzt gehen wir mal von grundsätzlich harmonischen Partnerschaften aus, dass die andere Seite auf einmal das Verständnis eben nicht zeigt. Und dann sagt, du, ich komme gerade von der Arbeit, ich bin total K.O. Und das ist natürlich so ein Szenario, wo ich sage, okay, wenn ich mich eh schon getraut habe, fühlt sich es natürlich irgendwie an wie eine Klatsche. Und ich denke aber auch, okay, wir sind jetzt mal ganz stumpf und denken uns, okay, ist ja ein berechtigter Punkt und jetzt erkläre ich mal meine Seite. Ne? Also jetzt das Argument, ich komme gerade von der Arbeit. Und Christine, da würde ich mit dir ja nochmal hingucken, weil ich glaube, dann passiert ganz oft dieses, naja gut, der ist ja 8 Stunden auf der Arbeit. Ich bin ja nur zu Hause. Und ich habe ja nur, und ich kann mir das ja eigentlich einteilen. Was ja völliger Quark ist. Also, ja. Also da auch mal einen Realitätscheck machen, was kann ich mir eigentlich wirklich einteilen oder bin ich nicht quasi den ganzen Tag fremdbestimmt? Du hast es schon gesagt, allein Kinder sind einfach das Gegenteil von Autonomie.
Absolut.
Wie kann ich auf einer argumentativen Sichtweise meinen Standpunkt klar machen, wenn ich das Argument kriege, ich bin ja auf der Arbeit, unausgesprochen kommt es bei mir an, du bist ja nur zu Hause.
Vielleicht das auch mal ansprechen, ne? Also einfach mal, weil natürlich, ich kann jetzt aufzählen, was ich den ganzen Tag alles leiste, aber das wirkt dann oft so dieses, ja, dann das ist so diese Sachebene. Aber dann das mal auszusprechen, zu sagen, hey, bei mir kommt jetzt gerade an, dass du das Gefühl hast, ich bin ja nur zu Hause in Anführungsstrichen und kann mir das ja alles frei einteilen. Das ist aber nicht der Fall. Und ich finde es auch immer wichtig, auch über die Emotionen zu sprechen. Ja, wie fühle ich mich dabei? Ich fühle mich vielleicht abgewertet, wenn du das sagst. Ja, ich bin auch müde, erschöpft. Ich kann manchmal auch nicht mehr. Ja, also auf einer emotionalen Ebene finde ich, können Gespräche nochmal ganz anders stattfinden. Auch, ne, ist jetzt auch sehr allgemein. Natürlich, jeder ist unterschiedlich da, feinfühlig und sensibel. Aber auch das einfach mal anzusprechen. Ja, wie geht's mir? Nicht mit dem, ich zähle jetzt hier meine 100 To-Dos auf, die ich am Tag immer erledige, sondern auch mal zu sagen, hey, wie wirkt denn das auf mich? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir auch Verbindung schaffen können. Weil dann oftmals kommt, ach Gott, das wusste ich ja gar nicht. Ich wusste nicht, dass du das so siehst. Ne? Oder ich wollte das damit ja gar nicht aussagen. Und dadurch öffnet sich so ein Raum, wo wir wirklich in Verbindung miteinander treten können, ohne uns gegenseitig die Vorwürfe zu machen von oder uns hier irgendwie hochzuschaukeln von, wer macht was, wie viel am Tag, weil da kommen wir am Ende auch nicht weiter. Absolut. Sondern wirklich diese, ich sag immer so, auf Herzensebene sich zu begegnen.
Ja. Und ich finde auch, dass die Emotion oder der Akku, den wir vorhin angesprochen haben, dass das einfach auch ein schöner Gradmesser ist. Es geht nicht darum, was ich mache und wie viel, sondern wie fühle ich mich. Und es geht darum, wenn ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr, dann brauche ich Unterstützung. Und ich glaube, wenn ich auf der Ebene auch argumentiere, dann, und das ist, du hast es denn gerade gesagt, in einem anderen Zusammenhang, aber ich dachte dann so, ja, auch spannend, ob der Mann, der nicht zum Beispiel sagt, das wusste ich überhaupt nicht, dass du jeden Abend hier völlig erschöpft auf dem Sofa zusammenbrichst, in Anführungsstrichen. Das ist ja, wenn ich mit meinen Frauen am emotionalen Essen arbeite, ist das ganz oft dem Außen nicht klar. Da ist eine Frau, die isst zu viel. Aber es wird ganz selten darüber gesprochen, auch wenn sie es dann wissen, warum tue ich das? Weil ich traurig bin, frustriert bin. Ich das Gefühl habe, das ist der einzige Moment für mich. Und ich bin mir sicher, nochmal in einer harmonischen Partnerschaft, dass die andere Seite das überhaupt nicht weiß. Und das Letzte, was ich wollen würde, ist in einer Partnerschaft, dass die andere Seite irgendwie sich schlecht fühlt, mies fühlt. Und dann würde ich auch meine Haltung nochmal hinterfragen, dass ich, wenn ich kaputt von der Arbeit komme und merke, okay, hier ist jetzt aber gerade emotionaler Alarm auf der anderen Seite, dann würde ich liebend gerne den Sohn zum Training fahren. Also ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo die Menschen bei sich gucken können, ne?
Ja, und eben zu erkennen, ne, auch wie beim emotionalen Essen, es steckt ja immer ein Bedürfnis dahinter, ja. Es ist ja nicht diese Aufgabe, also klar, die muss zwar erledigt werden, aber oftmals steckt eben auch ein Bedürfnis dahinter, ja. Vielleicht auch ein Bedürfnis gesehen zu werden, ja. Im Sinne von, ne, die Frau möchte gesehen werden in dem, was sie macht und dass es ein Zeichen ist, hey, ich nehme dich wahr, ich sehe, was du da alles leistest, ich übernehme was für dich, ja. Also da steckt ja immer auch ein Bedürfnis dahinter, hinter eigentlich allem, was wir tun.
Letzter Punkt, würde ich mit dir gerne noch einmal kurz reingehen. Wir haben es angesprochen, die Konsequenzen, die es hat. Weil ich glaube, es gibt Menschen, die müssen auch das für sich nochmal wirklich, um es priorisieren zu können, verstehen. Welchen Preis zahle ich, wenn ich permanent, ich sage mal, den Erwartungen unterliege, denen ich gar nicht entsprechen will?
Also zum ersten Mal ist es ja immer so diese emotionale Ebene, ne? Dieses ich fühle mich wie ein Versager, Versagerin, ne? Alle anderen bekommen es hin, fühle mich selber dadurch erstmal schlechter und auch so auf energetischer Ebene ist es ganz oft so, dass es da sich körperlich zeigt, ne? Es fängt meistens immer mit kleinen Dingen an und irgendwann wird der Körper aber immer lauter, weil wir immer die ganze Zeit gegen uns arbeiten und wir ja nicht darauf ausgelegt sind, permanent nur in diesem Stressmodus zu sein. Und das ist wirklich so dieses Worst-Case-Szenario. Dieses, anfangs ist man vielleicht ein bisschen ausgebrannt, man ist erschöpft, man ist müde, irgendwann vielleicht der Burnout, ne, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Es können sich aber auch andere körperliche Erkrankungen zeigen, ja. Also ich habe das jetzt gerade auch im familiären Umfeld, auch nochmal zu diesem Pflegethema, weil das ist gerade auch bei mir sehr präsent. Da haben wir auch jemanden, die hat sich aufopferungsvoll erst um ihre Mutter gekümmert, dann um ihren Ehemann. Als der jetzt vor kurzem verstorben ist, ist sie komplett zusammengebrochen und dann hat man eine schwere Krankheit bei ihr diagnostiziert. Ne? Also das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario und das wünsche ich niemanden, aber das ist etwas, was durchaus auch passieren kann.
Total. Und bei meinem Thema halt eben einfach ungesunde Ventile zu wählen, wo es denn beispielsweise ins Essen läuft. Das ist ja das, warum sich auch viele das emotionale Essen nicht erklären können. Die erleben sich einfach als undiszipliniert, aber es ist völliger Quatsch, sondern es dient als Ventil für diese Emotionen, um die einfach zuzuschmeißen. Aber auch die Themen, die vielleicht auch positiv besetzt sind, das ist auch immer so ein Thema, ne? Wenn ich es mit dem Sport übertreibe, dass ich immer wieder über meine Grenzen gehe. Also vielleicht auch zu gucken, welche Ventile suche ich mir, Alkohol, ich weiß nicht was, wo ich vielleicht mal hingucken kann, nicht wieder den Makel zu benennen, ich trinke zu viel, ich esse zu viel, sondern okay, warum? Also wo kommt das eigentlich her? Wo ist da die Ursache, wo ist da der Auslöser? Ne? Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein.
Also eigentlich alles, was so extrem ist, ja, was so ein Maß überschreitet, wo man vielleicht auch so das Gefühl hat, ich habe da so einen Kontrollverlust, ich kann gar nicht anders, ne? Ich brauche das jetzt, sei es Essen, sei es Alkohol oder auch Shopping ist ja auch sowas, ne? Dass man da irgendwas kompensieren muss. Also das sind schon so Warnsignale, die man ernst nehmen muss und eben auch wieder nicht aus dieser Perspektive, jetzt haue ich mir selber noch einen drauf, weil ich krieg's halt nicht hin, ich schaff's nicht, sondern dass ich sage, hey, dieser liebevolle Anteil, der das versteht, diese beste Freundin, der beste Freund auch für sich zu sein, der sagt, hey, ich verstehe das. Ich verstehe, warum du das jetzt gerade brauchst. Ich sehe, was in deinem Leben los ist. Ja? Und wenn wir bei uns selber erstmal beginnen, uns selbst zu sehen und eben auch diese Bedürfnisse, die hinter all diesem stecken, dann kann sich so viel verändern.
Wenn du den Frauen, die den Podcast gehört haben, zum Abschluss eine Sache mit auf den Weg geben könntest, welche wäre das? Ich weiß, es ist schwer, wahrscheinlich nur eine.
Ja, natürlich ist es immer schwer, aber ich glaube, also das ist auch ein Beispiel, was ich immer super gern nutze, es ist wichtig, dass wir erst an uns selbst denken und das hat nichts mit Egoismus zu tun, ne? Und das heißt natürlich nicht, alle auszublenden und nur noch sein eigenes Ding durchzuziehen, sondern sich selbst als Priorität im Leben zu nehmen, also sich selbst den Raum zu geben. Es ist wie im Flugzeug, ja, wenn die Sicherheitshinweise kommt ja immer, wenn die Flugzeugmasken nach unten fallen, erst sich selbst die Maske aufsetzen, dann allen anderen. Und das ist, glaube ich, so dieses Bild, was ich so am Ende nochmal gern mitgeben möchte. Es ist legitim, für sich und seine eigenen Ressourcen gut drauf zu achten, damit man eben auch für die anderen da sein kann.
Bin mir sicher, wir haben viel Futter zum Nachdenken mitgegeben. Ich wünsche mir, dass wir viele Gespräche angetriggert haben, die jetzt stattfinden. Und wir freuen uns beide, glaube ich, über Feedback zu Veränderungen, zu Gedanken. Also teilt das super gerne mit uns. Ich leite das dann entsprechend an Christine weiter. Ich verlinke nochmal die Podcast-Folge, die wir schon hatten zum Thema Perfektionismus. Mache auch nochmal Werbung für dich und für mich, denn du bist fester Bestandteil meines VIP-Coachings. Also wer Christine da nochmal so richtig live erleben will, kommt super gerne mit dazu. Und wenn ich noch mehr über dich erfahren möchte, wo finde ich dich am besten, Christine?
Ja, also am besten auf meiner Website christinearndt-coaching.com und ansonsten sehr gern meinen Podcast. Da gebe ich immer regelmäßig Impulse. Das sind auch Interviews von Frauen tatsächlich, die eben auch ihre Lebensentwürfe vorstellen. Also wer da auch so ein bisschen auf der Suche ist nach vielleicht neuen Impulsen, Inspirationen, der darf da sehr, sehr gern stöbern. Gibt es inzwischen sehr viele Folgen. Also da auch sich gern inspirieren lassen und ja, gern auch in Kontakt mit mir treten.
Danke dir für dieses tolle Gespräch und sage bis ganz bald.
Dankeschön, Dirk.
Ciao, ciao.
Ja, und ich dachte gerade immer wieder während des Gesprächs, es ist so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, weil mir immer wieder Coaching-Situationen in den Kopf geschossen sind. Und ich hoffe, dass du dir aus diesem Gespräch auch für dich richtig viel mitnehmen konntest und vielleicht jetzt anfängst, die ersten Dinge auszuprobieren. Wie schon in der Folge gesagt, Christine und ich, wir freuen uns über Feedback. Also schreib mir gerne an fragen@abspecken-kann-jeder.de oder kommentier die Folge auch auf Spotify. Auf welchem Weg auch immer, wir freuen uns. Ich leite es auch super gern an Christine weiter. Ich möchte dir auch nochmal Christines Intuitionsgeflüster-Podcast ans Herz legen. Da sind nämlich auch Interviews von Frauen, die diesen Weg schon hinter sich haben, die das schon geschafft haben. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie inspirierend es auch sein kann, in Anführungsstrichen Vorbilder zu haben. Also hör da gern auch nochmal in die Gespräche rein. Ja, und wenn du was für dich und deinen Abnehmweg tun willst, wo du gerade in der Folge schon gemerkt hast, boah, da geht es doch um viel, viel mehr als ums Essen. Da geht es ganz viel um Emotionen, vielleicht auch ganz viel um Erwartungen und Druck. Dann bearbeiten wir all diese relevanten Themen im VIP-Coaching, wo Christine auch ein fester Bestandteil ist mit dem Thema Perfektionismus. Also würde ich mich total freuen, wenn wir bei da zusammenarbeiten. Ja, und dann entlasse dich jetzt erstmal mit deinen Gedanken aus diesem für mich schönen Interview. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit, freue mich auf die nächste Woche, sage tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.